Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Das Thema der Woche und beziehungsweise muss ich ja schon sagen, der Aufreger der Woche ist ja auch an uns beiden nicht spurlos vorbeigegangen. Von daher melden wir uns heute mal aus aktuellem Anlass zu der Eröffnungsshow der Olympischen Spiele, die ja am 26. Juli in Paris eröffnet wurden. Und in dieser vierstündigen, auch recht spektakulären Show gab es halt einen Moment, in dem ein Teil einer Transgender-Models und Drag-Queens, die die Szene des letzten Abendmahls von Jesus Christus nachgestellt haben bzw. erinnert haben an dieses berühmte Bild von Leonardo da Vinci. An dem Tag nach der vierstündigen Feier bin ich erstmal so durch die Presse gegangen und habe eigentlich durch die Bank weg wohlwollende Kommentare gefunden. Also die Show wurde durchweg positiv bewertet, positiv berichtet, bis es dann zu dem Thema kam, das letzte Abendmahl, persifliert von Transgendern und Drag Queens. Das hat dann doch etliche Gläubige aufs Trapez gerufen. Und da war, das geht gar nicht, noch der netteste Kommentar. Also das heißt, ein Riesenaufreger innerhalb der katholischen Kirche. Blasphemie schreien die einen. Säkuläre Kultur, menschenverachtend. Also da gab es etliche Headlines dazu. Auch innerhalb der katholischen Kirche, die sich auch so geäußert haben. Wie hast du diese Aufregung wahrgenommen?
Also zunächst einmal habe ich die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ehrlich gesagt gar nicht so sehr wahrgenommen, weil es mich gar nicht so sehr interessiert hat, bis zu dem Moment, als ich dann halt mitbekommen habe, dass es diese Aufregung gab zu bestimmten Szenen, die da dargestellt wurden, halt eben zu diesem Bild von Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl, das mit den genannten Personen oder Personenkreisen halt dann nachgestellt wurde. Ich habe es mir angeguckt und ja, gefallen hat es mir nicht, das muss ich schon sagen. Also, dass die Bilder, die ich da gesehen habe, fand ich jetzt allerdings eher vom künstlerischen Ausdruck her nicht unbedingt ansprechend.
Also vom Geschmack her, mein Geschmack hat diese Aufführung auch nicht getroffen in diesem Bereich. Meins war es auch nicht. Mich hat es nicht berührt, mich hat es nicht interessiert, mich hat es nicht in irgendeiner Form tangiert. Allerdings, du wolltest noch was einwerfen?
Ja, ich möchte noch gerne einwerfen. Geschmack nicht getroffen ist das eine. Es hat mich allerdings auch nicht unbedingt wirklich, und ich glaube, das ist auch mit ein Auftrag der Kunst, zum Nachdenken, zum Weiterdenken, zum Überlegen angeregt. Ich habe gedacht, okay, ja, meine Güte, ein Skandälchen mehr und dann ist es das auch. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie da eine qualitativ gehaltvolle Kunst drin gesehen, die mich dazu bringt, jetzt halt eben weiter zu überlegen und nachzudenken.
Ja, die Veranstalter haben sich ja dahingehend geäußert, dass sie gesagt haben, sie wollten letzten Endes diesen Einheitsgedanken der Olympischen Spiele auch auf die LGBTQ-Bewegung ausweiten und wollten denen quasi auch ein Forum geben. Warum das jetzt das letzte Abendmahl sein muss, weiß ich nicht. Aber ich stimme dir in Folgenden zu. Also um es auf den Punkt zu bringen, ich fand die Aufreger innerhalb der katholischen Welt ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen übertrieben, aber ich konnte die nicht in dem Ausmaß teilen, weil ich nicht das Gefühl habe, jetzt rein persönlich gesprochen, dass es gibt eine persönliche Sichtweise, die sagt, also weder wurde mein Glaube verletzt, noch hat es mich in irgendeiner Form innerhalb meines Glaubens zweifeln lassen, noch habe ich an Jesus Christus gezweifelt, noch habe ich dann irgendeiner Form etwas abgeleitet auf meinen Glauben aus dieser Szene. Und das Zweite, was für mich einfach elementar ist, Kunst unterliegt dem Grundgesetz der Kunstfreiheit. Also so wie ich das Grundgesetz verstehe und dieses Gesetz der Kunstfreiheit, ist Blasphemie erlaubt. Wenn ich in der westlichen Welt beheimatet bin und diesen Freiheitsgedanken mittragen will, muss ich es aushalten als Christ, dass jemand sich das Recht herausnimmt, sich über meinen Glauben im Kunstbereich persiflierend und auch blasphemisch zu äußern. Das ist für mich durch dieses Gesetz der Grundfreiheit einfach abgedeckt.
Ich möchte noch mal ein bisschen früher einsteigen. Du sagtest eingangs deiner Ausführungen auch, dass diese Szene, also das letzte Abendmahl nachgestellt, auch nochmal darauf hinweisen soll, dass Personen aus dem Bereich LGBTQIA+ entsprechend abgebildet sind, dass sie einbezogen sind, auch in den olympischen Gedanken. Genau. Also das ist zunächst einmal ein Gedanke, den ich schon auch wichtig finde. Das muss ich klar sagen. Ob das dann über diese Form der Kunst, wie sie dort dann dargestellt war, gelingt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Da gibt es andere Aktive, die da, glaube ich, durchaus, ich möchte fast sagen, im guten Sinne erfolgreicher unterwegs sind, wie zum Beispiel der britische Turmspringer Tom Daley, der ausgesprochen erfolgreich an Olympischen Spielen teilnimmt, selbst in einer schwulen Beziehung lebt, zwei Kinder adoptiert hat und so weiter. Also da ist ein ganz anderes Umfeld. Das abzubilden und darzustellen, finde ich schon richtig. Im olympischen Gedanken, wie gesagt, ob die Kunst da das Richtige ist, da mache ich ein kleines Fragezeichen.
Na gut, da kann ich nur kurz einhaken. Das Abendmahl per se, ich meine, aus der Art der Darstellung muss man ja einfach sagen, auf gut Deutsch, die hatten keine Ahnung, was das Abendmahl eigentlich ist, wofür das letzte Abendmahl im christlichen Glauben steht.
Aber da sage ich dann ehrlich gesagt, da kann man sich aber sehr schnell und sehr grundlegend informieren, was das letzte Abendmahl im christlichen Glauben, ob lutherisch oder orthodox oder halt eben römisch-katholisch, bedeutet und welche Bedeutungsschwere das Ganze auch hat. Also da muss man nur einfach mal in einer großen Online-Enzyklopädie nachschauen, dann weiß man, was ist das Abendmahl, welche Bedeutung hat es.
Also wenn du mich fragst, glaube ich, ist das recht simpel abgelaufen. Die haben einfach das Bild von Leonardo da Vinci kopiert. In ihrer Art und in ihrer Form. Ich glaube nicht, dass da eine Tiefenrecherche stattgefunden hat. Was bedeutet denn das letzte Abendmahl im christlichen Kontext? Was ist Eucharistie und so weiter und so fort? Sondern ich glaube, das ist sehr oberflächlich geblieben.
Ja gut, dann müssen wir halt möglicherweise eine Kritik an Kulturschaffenden in diesem Podcast einbauen. Wenn man so etwas darstellt in Paris, also einer europäischen Hauptstadt, also einem Kulturkreis, der durch das Christentum geprägt ist, da hat man das auf dem Tableau zu haben, schlicht und einfach.
Nun ist aber ja unser Christentum in Frankreich nicht die erste Religion, die da angegriffen wurde oder wo es Probleme gab. Ich werfe nur in den Raum das Stichwort, die Mohammed-Karikaturen. Charlie Hebdo, wir alle erinnern uns, als wir 2015 mit diesen schwarzen Plakaten durch die Gegend gelaufen sind. Je suis Hebdo. Der Hintergrund ist der, dass eine Satirezeitschrift, die Mohammed-Karikaturen karikiert haben. Und das hat innerhalb der muslimischen Welt zu erbosten Aufschreien geführt, die dazu geführt haben, dass die Redaktion überfallen wurde und 14 Menschen erschossen wurden. Das hat eine Riesendiskussion ausgelöst, was darf eigentlich Kunst, was darf Satire? Und der Präsident von Frankreich, Emmanuel Macron, hat da relativ deutlich klar gemacht, dass er auch das Recht auf Blasphemie in seiner Grundordnung, in der Grundordnung Frankreichs verankert wissen will.
Also Macron möchte wohl das Stichwort Blasphemie im Sinne des Freiheitsgedanken in die französische Verfassung aufgenommen haben. Ich halte das für ein bisschen schwierig. Also ich gehe noch mal ein bisschen zurück auf die Mohammed-Karikaturen in der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo, was uns ja durchaus beschäftigt hat. Also als religiösen Menschen beschäftigt das jemanden. Da ist jemand durchaus auch ja verletzt. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich bin ja halt eben religiös und gläubig. Das ist schon etwas, was nicht ganz so schön ist. Charlie Hebdo war das eine. Später kam es dann auch noch mal in Dänemark zu entsprechenden Skandalen. Jetzt haben wir, wie ich finde, deutlich schwächer ein Skandalum hier mit der Darstellung des letzten Abendmahls bei den Eröffnungsfeierlichkeiten zu den Olympischen Spielen. Ich finde, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Also ich persönlich bin schon der Meinung, dass das schwierig ist, so etwas abzubilden, Mohammed-Karikaturen oder darzustellen, letztes Abendmahl bei der Eröffnungsfeier. Letztlich sage ich allerdings auch, ich glaube, es muss möglich sein in unserer Gesellschaft. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, sogar wichtig.
Ich würde noch ein bisschen weitergehen. Also das sehe ich ein bisschen anders als du, weil es ist in unserem Grundrecht verankert, das Recht auf Kunstfreiheit.
Ja, aber das sage ich ja.
Und da ist mein Geschmack, meine persönliche Verletzung, mein persönliches, es gefällt mir nicht oder ich reg mich auf oder fühle mich in meiner Religion nicht ernst genommen, ich fühle mich verraten, das hat da nichts zu suchen. Das kann ich für mich leben, aber ich kann nicht daraus ein Recht ableiten, dass ein Künstler seine Form des Kunstausdrucks auch im religiösen Bereich nicht wählen darf.
Ja, aber im Grunde genommen genau das sage ich ja. Also okay. Ich bin schon der Meinung, dass das, was wir hier sehen, ob das nun Mohammed-Karikaturen sind oder die Darstellung des letzten Abendmahls bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, es muss möglich sein. So, und das finde ich schon recht wichtig. Das gehört in unseren Freiheitsbegriff, das gehört in unsere Kultur. Und ich glaube sogar, oder ich stelle die These auf, dass genau dieses Provokante eigentlich dazu führen sollte, dass es zu Kultur kommt. Ich möchte keine Kultur des Verbots, der Unterdrückung, wenn man so will. Das wäre für mich eine Unkultur. Ich möchte, dass es möglich ist, so auch entsprechend künstlerisch tätig zu sein. Und damit ist für uns als diejenigen, die das ansehen, die das hören oder lesen, im Grunde genommen der Auftrag verbunden, sich damit auseinanderzusetzen, das zu reflektieren, eine eigene Position zu entwickeln. Ich glaube, genau daraus entsteht dann letztlich wieder Kultur. Also durch unser Überlegen, Nachdenken und Reflektieren dessen, was wir wahrnehmen und was wir sehen und es dann einbringen, also das Ergebnis unserer Überlegungen, dadurch entsteht Kultur, westliche Welt, Fortschritt. Ich finde, das ist eigentlich etwas Großartiges.
Ja, ich auch. Ich finde es, ehrlich gesagt, also ich möchte es nicht feiern, also so weit gehe ich nicht, weil einfach mir es nicht gefallen hat, Punkt. Aber ich finde den Aufreger, der daraus abgeleitet wurde, man darf es nicht und sie müssen sich entschuldigen, weil sie haben Schuld auf sich geladen, also entschuldigen. Das finde ich, ist das andere Extrem, weil ich kann mit einer großen Gelassenheit darauf reagieren, weil Jesus gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Und Teil des Kaisers, der weltlichen, der säkularen Welt, ist eben in dieser westlichen Welt die Kunstfreiheit. Und das habe ich dann zu akzeptieren, weil das gehört zu dieser Welt, genauso wie für mich Steuern bezahlen dazu gehört. Das ist ein Grundrecht, das verankert wurde im Grundgesetz und das ist auch dadurch geschützt. Und wenn man sich diesen Kunstbegriff vornimmt, es gibt keine Definition im Grundgesetz, was Kunst ist, sondern der Maßstab für die Kunst ist der Künstler selber. Das ist nicht mein Aufreger, nicht dein Aufreger, auch nicht der Aufreger von anderen Bürgerinnen und Bürgern, sondern der Maßstab für Kunst, der im Grundgesetz geschützt ist, ist der Künstler selbst in seiner Ausdrucksweise und in seiner Ausdrucksform. Er hat nur drei Einschränkungen. Das ist die Verletzung der Menschenwürde, Volksverhetzung und Persönlichkeitsrechte. Wenn die angegriffen werden, kannst du gegen diese Kunstform vorgehen. Ein moralisches Empören, ein gesellschaftliches Empören, ein geschmackloses oder wie auch immer, was nicht dem Mainstream entspricht oder auch dir selber nicht entspricht, ist kein Maßstab, um Kunst einzuschränken.
Sehe ich auch so. Also vor einiger Zeit ging in Osnabrück in der Kunsthalle Dominikanerkirche auch eine Ausstellung durch die Schlagzeilen. Die Bilder, die ich aus dieser Ausstellung gesehen habe, fand ich jetzt ästhetisch überhaupt nicht ansprechend. Ich muss für mich sagen, ich fand sie sogar hässlich. Sie haben mich nicht mal auch zum großartigen Nachdenken, Überlegen, Weiterdenken angeregt, sondern ich fand das einfach abstoßend und es hat mir nicht gefallen. Und ich habe gesagt, okay, aber ich sage auch, es muss möglich sein. Mhm. Und mit der damit verbundenen Kritik muss sich dann die Künstlerin oder der Künstler halt eben auseinandersetzen mit dem, was ich dazu zu sagen habe oder nicht zu sagen habe und dann auch mit der entsprechenden Begründung. Aber genau das ist Kultur. Noch einmal, also Kultur darf wunderbar sein, schön, schick, ansprechend, anregen und genau das Gegenteil auch. Und Der Austausch darüber macht im Grunde genommen Kultur wieder möglich, bringt Kultur wieder hervor. Das ist doch eigentlich das, was wir wollen und auch das, was wir brauchen.
Ja, und es ist Ausdruck von Freiheit. Und wenn wir die freie Welt sind, die westliche Welt, müssen wir das aushalten.
Es ist Ausdruck von Freiheit und gleichzeitig liegt da auch Dynamik drin, Kraft, Anspruch, ein gewisser Spannungsbogen. So, und wenn wir dann gut miteinander umgehen, dann kommt es dazu, dass wir uns inhaltlich qualitativ mit Aussagen auseinandersetzen und definieren, okay, ich nehme noch mal das letzte Abendmahl, dargestellt jetzt bei den Olympischen Spielen in der Eröffnungsfeier. Was ist denn überhaupt das Christentum für unseren Kulturbereich? Mhm. Was ist denn das letzte Abendmahl? Was ist denn im Grunde genommen die Darstellung durch diese Transgender-Personen und andere Personen aus dem LGBTQIA-Plus-Bereich, was löst das in mir aus? Wie gehen wir damit um? Warum wird das gemacht? Die Frage nach dem Warum finde ich ganz wichtig, ja, weil damit nämlich auch eine ganze Menge Antwort möglich wird. Oder die Darstellung eines blauen Dionysos. Mhm. In der griechischen Mythologie gilt Dionysos als der Gott der Trunkenheit, des Überflusses, des Wahnsinns und der Ekstase. Ja, meine Güte. Also das Gegenstück ist Apollon, also eher derjenige, der für Reinheit steht und so etwas. Genau das ist nicht dargestellt worden. Mhm. Ja, also das muss doch etwas auslösen. Und vielleicht ist das Wenige, das ich hier gerade schon sage, ein Beitrag zur Kultur, zum Nachdenken und zum Überlegen und zum Umgang mit Kunst.
Und das meine ich. Es ist in der ganzen Diskussion, wir waren sofort in der Verurteilung, in der Beurteilung, ohne dass überhaupt mal in Erwägung gezogen wurde, was ist der Ausdruck? Was ist die Botschaft dieser Inszenierung? Was kann möglicherweise dahinter stecken? Steckt dahinter auch vielleicht der Ansatz, dass das Christentum auf dem Rückzug ist in der westlichen Welt. Ich philosophiere jetzt frei rum. Ja. Ich interpretiere jetzt genauso wie du etwas, was ich gesehen habe, von dem ich nicht weiß, wie es zustande gekommen ist, was mir auch nicht gefallen hat. Aber ich kann mich darauf einlassen und zu sagen, was ist der Ausdruck, was ist die Botschaft? Sie sprechen einerseits von der Vereinigung des olympischen Gedankens, der auch auf diese Gruppen ausgedehnt werden sollte. Und gleichzeitig wählen sie aber das letzte Abendmahl, wo ich sage, okay, das ist eines der Kernstücke des christlichen Glaubens. Und ich erlebe einen Präsidenten in Frankreich, der für sich in Anspruch nimmt, auch blasphemische Äußerungen müssen durch das Grundgesetz geschützt sein. Da ist doch für mich ganz klar auf der Hand, dass das ein Beleg dafür ist, dass der christliche Glaube offensichtlich nicht mehr den Stellenwert hat in der westlichen Kultur, wie du und ich das uns wünschen würden und wie das vielleicht auch historisch gegeben war.
Also die Ehrfurcht ist sicherlich zu einem ganz großen Teil verloren gegangen in der Breite unserer Gesellschaft. Das ist völlig klar. Das nehme ich ja wahr. Gleichwohl sage ich, wenn ich Kunst vor mir habe, dann beurteile ich sie relativ schnell. Mhm. Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Das ist schon eine Beurteilung. Verurteilen, damit tue ich mich schwer, ehrlich gesagt. Dazu kommt es bei mir so gut wie gar nicht. Das merke ich in mir selber. Ich interessiere mich durchaus für Kunst, Architektur und solche Sachen und schaue mir auch Dinge an. Ich sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht, regt mich an oder nicht. Aber ich bin nicht beim Verurteilen im Sinne von verbieten. Das kann ich mir so für mich ehrlich gesagt nicht vorstellen, das möchte ich nicht.
Das betrifft ja auch nicht nur unseren religiösen Bereich. Also zum Beispiel Charlie Hebdo, ich erinnere mich, vor einem Jahr kam wieder in die Kritik, weil sie das Erdbeben in der Türkei und in Syrien karikiert haben. Also das heißt, da haben sie einen Trümmerhaufen gezeigt und ein einstürzendes Haus. Und unten drunter stand der Satz, jetzt muss man keine Panzer mehr schicken. Da ging ebenfalls ein Aufschrei durch die Welt. Rassistisch, geschmacklos, Hassrede, dumm. Also das heißt, es wird sofort mit allen verbalen Möglichkeiten verurteilt. Und ich halte das für problematisch. Ich habe in meinen Recherchen zum Beispiel nichts darüber gefunden, über die Beweggründe. Und das gehört ja auch zum Grundgesetz dazu. Ein Künstler muss die Beweggründe seiner Kunst nicht erklären. Also wenn man Kunst rechtfertigen muss, hat sie ja schon ihren Sinn entleert. Die Kunst sollte für sich selbst redend sein und die Freiheit im Auge des Betrachters lassen und nicht in dem, was ich ausdrücken wollte oder was der Künstler ausdrücken wollte. Das ist deine und meine Aufgabe, mit dem Ergebnis, was er in die Welt entlassen hat, sich zu beschäftigen oder nicht zu beschäftigen. Und selbst wenn ich hinterher zu dem Ergebnis komme, rassistisch, dann ist es aber meine persönliche Einstellung dazu, mein persönliches Ergebnis. Es ist blasphemisch, es ist mein persönliches Ergebnis. Aber daraus kann ich keine Erwartung ableiten, dass der Künstler das nicht mehr tun darf.
Also wenn wir vom, ich sage mal, edlen Künstler sprechen, mhm, dann ist das sicherlich so, wie du das gerade dargestellt hast. Das sehe ich schon auch. Bei Magazinen wie Charlie Hebdo und anderen Satiremagazinen oder anderen Künstlern wage ich allerdings auch manchmal eine gewisse Skepsis. Denn eine Zeitung will verkauft werden. Der Verlag, der dahinter steht, will natürlich Auflage, Stückzahl verkaufen, was auch immer damit verbunden ist. Also das finde ich dann nicht immer ganz so edel, ehrlich gesagt. Denn ich kann ja im Grunde genommen einen Skandal produzieren, der die Auflage erhöht. Und da wird vielleicht dann auch durchaus ja die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Darstellungsfreiheit vielleicht ein bisschen gebraucht, auch ins Missbräuchliche hinein, wo man dann auch ein bisschen aufpassen muss. Aber wenn wir von der edlen Kunst sprechen, sag ich mal, dann finde ich es schon so auch, dass der Künstler ein Objekt aus den Händen gibt. Es verlässt sein Atelier oder wie auch immer und liegt im Auge des Betrachters. So, und damit ist es entlassen und der Ball ist in meinem Feld und ich muss ihn spielen.
Richtig.
So, und dann kann ich damit entsprechend umgehen.
Und dass Kunst auch immer wieder für Propaganda missbraucht wurde, da sind wir ja nun in unserem Land auch ein Paradebeispiel dafür, wie das funktioniert hat. Aber auch das ist durch das Grundrecht geschützt. Auch das ist durch die Kunstfreiheit geschützt. Ich kann nicht die Motivation eines Künstlers für Propagandazwecke, für was auch immer, kann ich nicht einschränken. Das kann ich für mich persönlich beurteilen, kann, so wie du das getan hast, jetzt mit Charlie Hebdo in Frage stellen, deren Motivation, ob das edle Motive sind. Aber auch das ist schon eine Beurteilung, weil ein edles Motiv ist schon eine erste Bewertung.
Ich mache mal einen kleinen Gedanken-Switch oder ich mache mal ein kleines Gedankenexperiment. Der Künstler, der in sehr engen Räumen agiert, in sehr engen Denkräumen agiert, wie zum Beispiel einer in einer Diktatur. Mhm. In Deutschland haben wir die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus und auch mit dem Sozialismus. Der ist im Grunde genommen kein Künstler, sondern Handwerker. Er liefert im Grunde genommen eine gewisse Form, Formsprache, die vorgegeben ist, liefert er ab. Er macht Auftragsarbeiten und sagt, wenn wir zum Beispiel an die Architektur im Nationalsozialismus schauen, orientiert an klassischen Motiven des alten Griechenlands, des alten Roms und dann einfach kantiger gemacht. So, damit ist er eher Handwerker, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ja? Und Freiheit ist damit großartig eingeschränkt. Und das kann nicht funktionieren. Es regt nicht zum Denken an, sondern bringt den Menschen im Grunde genommen dazu, also den Betrachter dazu, im Gleichschritt mitzumarschieren. Hat mit Freiheit nichts zu tun, nenne ich nicht Kunst.
Muss ich gerade mal sacken lassen, weil ich denke auch an Leni Riefenstahl, deren Bildsprache im Bewegtbildbereich natürlich sensationell war. Also für die damalige Zeit, die Ausleuchtungen, die Perspektiven. Und natürlich hatte die Kunst einen Auftrag. Würde ich es dennoch nicht als Kunst bezeichnen, da bin ich mir nicht sicher. Weil natürlich ist es eine Kunstform gewesen und auch die massiven Bauten. Aber Wie gesagt, Kunst, die für Propaganda missbraucht wurde. Aber Kunst in ihrer Urform. Ich weiß, was du meinst mit dem Handwerker, dass das für dich dann kein Künstler ist, weil der freie Geist fehlt, der in die Kunst hineinfließen kann. Es ist kein eigenständig entwickelter Prozess, sondern es ist eine vorgegebene Maßnahme.
Ich bin schon der Meinung, dass die Freiheit Wesensbestandteil der Kunst ist. Ist sie nicht gegeben?
Also für dich ist die Freiheit, für dich ist die Freiheit die Voraussetzung, damit Kunst überhaupt möglich ist.
Ja. Okay. Das gehört zum Wesen.
Das ist natürlich jetzt eine interessante Diskussion, weil wir jetzt in dem Bereich sind, was ist Kunst?
Ja, können wir darüber diskutieren.
Und
das macht ja nichts.
Ja, also, weil Kunst für mich weiter begriffen ist. Für mich ist Kunst vollkommen auf den Künstler bezogen, was er damit ausdrücken will. Wie das zustande gekommen ist, ist für mich in meiner Kunstauffassung nicht so relevant wie für dich.
Stimmt. Für mich ist der Begriff Freiheit ein wesentlicher Teil dabei.
Und für mich ist da ja die Freiheit bezogen auf das Ergebnis. Also ich merke, dass für mich es wichtig ist, dass der Künstler die Freiheit hat, sein Kunstwerk so in die Welt zu entlassen, wie er es erschaffen hat. Und eben nicht einer Verurteilung ausgesetzt ist, einer Beurteilung ausgesetzt ist oder, wie ich jetzt im Moment das Gefühl habe, wir bewerten Kunst auch moralisch. Also es werden auf einmal Wörter in den Mund genommen, die zum Teil einen Wertekompass haben, die moralisch aufgeladen sind, wo es um gesellschaftliche Werte geht. Und ich halte das für problematisch, wenn ich mit einem Wertekompass auf ein Kunstwerk draufgehe.
Naja, oder auf den Künstler.
Ja.
Also ein Künstler muss sich der Kritik aussetzen. Das finde ich, ist auch wichtig.
Auch ja, absolut,
Kritik
natürlich.
Muss in Freiheit geäußert werden können. Das ist gar keine Frage. Also der Künstler ist im Grunde genommen derjenige, der so dazwischen steht, sag ich mal. Ne? Wer gibt den Auftrag und wer betrachtet das Ganze? So, und beide Seiten, Auftraggeber oder Betrachter, üben irgendwie eine Wirkmacht aus. Und der Künstler muss irgendwie damit umgehen und sich seinen Freiraum erhalten oder schaffen oder nutzen oder wie auch immer.
Ja gut, nun gibt es aber ja nicht immer eine Auftragsarbeit. Manchmal arbeitet ja, oder in den meisten Fällen arbeitet ja ein Künstler aus sich heraus.
Ja.
Entweder weil er einen Impuls erhalten hat oder weil er auf eine Thematik aufmerksam gemacht wurde. Ich erinnere mich gerade an das Beispiel von Dana Schutz, Open Casket. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Das ist entstanden im Rahmen der MeToo-Bewegung, ein Gemälde, das sie gemalt hat. Und zwar diesen Jungen, mir ist jetzt der Name entfallen, diesen jungen Schwarzen, der von den Polizisten, ich glaube George.
Floyd?
Ja, genau, George Floyd. Und sie hat diese Szene genommen und hat ihn im weißen Sarg liegend gemalt. Und da ging ein riesen Aufschrei durch die schwarze Community. Tenor war schwarzes Leid mit weißem Blick. Also das heißt, man hat dieser Frau abgesprochen, dass sie diese Leitsituation wirklich so darstellen könnte, wie das Schwarze selber tun können. Und das hat für mich so einen Beigeschmack gehabt, dass die Frage aufgeworfen wurde, darf ein weißer Künstler nicht seine Empathie oder seine Sichtweise auf ein schwarzes Leid kommunizieren? Und das meine ich mit moralischer Diskriminierung. Also auf einmal fängt man auch an, Künstler zu diskriminieren oder einzuschränken, indem man sagt, du darfst dich damit nicht beschäftigen. Wenn man dieser Argumentation folgt, dann ist natürlich klar, dass auch ein Christ sich aufregen kann über dieses letzte Abendmahl in Paris, was persifliert wurde. Also wenn wir anfangen, das auf eine moralische Ebene zu ziehen, dann machen wir die Tür und Tore auf für Beliebigkeit, für persönliche Wahrnehmung, auch von Gruppierungen. Dann machen wir Tür und Tore auf und das ist alles andere als Freiheit.
Ich halte das für hochgradig problematisch, aber also selbstverständlich darf eine weißhäutige Künstlerin einen Schwarzen in seinem Leid abbilden. Warum denn nicht?
Die MeToo-Bewegung hat in diesem Zusammenhang halt wirklich dieser Frau abgesprochen, wie gesagt, Stichwort war schwarzes Leid, weißer Blick.
Dann müssen wir durchaus einmal auch die Frage stellen, wenn solche Bewegungen entstehen wie MeToo oder Black Lives Matter und solche Sachen, die ja durchaus ihre Berechtigung haben, wenn sie aber dann weiter definiert werden von Personen, die da gewisse Geschwindigkeiten, gewisse Energie reinbringen, dann muss ich mal die Frage stellen, wohin führt denn das Ganze? Und dann kommt es relativ schnell zu Verzerrungen, weil Personen Macht ausüben wollen, weil sie etwas erreichen wollen, weil sie etwas bewegen wollen, was dann nicht mehr unbedingt zu dem eigentlichen Kerninhalt entspricht. Es geht ja darum, Leid darzustellen. Jetzt in dieser konkreten Situation, was du vorhin als Beispiel aufgezeigt hast. Und da ist es mir vollkommen egal, ehrlich gesagt, ob die Künstlerin, die das dargestellt hat, weiß oder dunkelhäutig ist. Wir haben auch andere Situationen künstlerischer Art, Reggae-Musik zum Beispiel. Also kann jemand Rasta-Locken tragen, wenn er eine weiße Haut hat und nicht aus Jamaika oder diesem Kulturkreis kommt? Ja, natürlich, weil es im Grunde genommen ein Anschluss ist an dieses Lebensgefühl, das damit verbunden ist.
Ja, das sagst du, aber wir haben jetzt ein aktuelles Beispiel in Berlin. Das ist, glaube ich, die Veranstaltung eines Vietnamesen. Und der hat sein Streetfood-Essen beworben mit exklusiv asiatisches Essen. Und der Begriff exklusiv, der wird ihm jetzt vorgeworfen. Also er soll den von den Plakaten runternehmen, weil ein Politiker sich angegriffen gefühlt hat und gesagt hat, das ist diskriminierend. Wir können hier nicht elitär, exklusiv, anderes Essen ist auch exklusiv, wie auch immer. Also dieser Terminus exklusiv ist gerade massiv in der Kritik in Verbindung mit dem asiatischen Essen.
Also da sage ich jetzt mal mit ein bisschen ländlicher Gelassenheit, das ist mir doch vollkommen egal.
Ja, also, aber es ist ein Zeichen dafür, Jan, dass wir anfangen, moralische Freiheiten zu entwickeln, die aber nicht mehr kompatibel sind mit unserem Grundgesetz.
Genau, wir sind oft päpstlicher als der Papst.
Ja.
So. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also die Frage ist, wohin führt das alles? Es entsteht eine Bewegung und die gewinnt an Dynamik. Und es verliert sich die Frage, wohin führt das, wenn wir so in dieser Art und Weise mit diesem Drive zum Beispiel weitermachen?
Es führt zur Unfreiheit, ist meine
These. So sieht's aus. Und das ist hochgradig gefährlich. Da wird an sich ein guter Kern völlig verzerrt und führt in die Unfreiheit. Und es wird Macht ausgeübt. Das und das darf man sagen. Der und der darf etwas abbilden. Die und die Person hat diese und die Kleidung zu tragen und so weiter. Also, wenn das nicht mehr machbar ist, dass weiße Mitteleuropäer Rasterlocken tragen oder ich asiatische Speisen zu mir nehmen kann, weil das irgendwie postkolonial definiert wird oder so etwas. Ja, meine Güte, ich möchte es aber nicht begrenzen auf Bratwurst, Sauerkraut, Kartoffeln mit Soße. Das ist doch keine Kultur. Das ist doch eng bis zum Dort hinaus. Also ich spreche mich sehr klar für, das haben wir in verschiedenen Podcasts schon mal so besprochen, der Begriff der Freiheit ist hochgradig wichtig. Freiheit ist ein so wunderbares Wort. Damit ist eine Menge Verantwortung und eine Menge Anspruch verbunden. Aber halt eben auch ein weiter geistiger und geistlicher Horizont. Und in dieser Weite entsteht gute Kultur und ist gutes Miteinander möglich.
Und das ist genau der Punkt, wo ich nochmal auf Dana Schutz zurückkomme, weil ich finde, die ganze Diskussion, darf eine weiße Künstlerin schwarze Themen oder schwarzes Leid künstlerisch verarbeiten, künstlerisch zum Ausdruck bringen? Diese Diskussion, allein diese Fragestellung, ist für mich schon eine Eingrenzung der Freiheit. Weil selbstverständlich darf sie es.
Ganz
selbstverständlich.
Genau.
Sie ist Künstlerin und sie darf jedes Thema dieses Planeten nehmen, von dem sie sich angesprochen fühlt und darf das für sich künstlerisch umsetzen. Selbstverständlich. Das ist die Basis unserer westlichen, freiheitlichen Demokratie.
Also da ist ein Bild entstanden, das sie angefertigt gemalt hat.
Genau.
Darunter steht der Name. Sie wird es ja signiert haben und Richtig. Vielleicht sogar auch eine Jahreszahl. Und damit ist alles ausgesagt.
Ja.
Und selbstverständlich kann und darf das möglich sein.
Wenn ich den Gedanken jetzt weiterverfolge, kommen wir wieder auf das Abendmahl bei der Eröffnungsshow. Schließt sich jetzt gerade der Kreis. Sie dürfen es. Es dürfen diese Mitglieder in dieser künstlerischen Veranstaltung dürfen das Abendmahl künstlerisch, ich sage jetzt mal, ausschlachten. Das ist einfach mit unserer westlichen Kultur, mit unseren Freiheitsrechten. Es ist vereinbar, es ist kompatibel und es ist auch dadurch geschützt.
Und ich ergänze noch einmal, es ist im Rahmen der Kunstfreiheit möglich. Ich sage sogar, es muss möglich sein. Und damit ist für mich als Christen dann halt eben auch der Anspruch verbunden, wie fülle ich denn das, was ich da sehe, begründend, um zu einer eigenen Überlegung, Meinung, Überzeugung zu kommen. Also das, was ich da sehe, noch einmal, ich mag es nicht, aber es bringt mich dazu, darüber nachzudenken, was ist denn unser christliches Abendland? Was ist denn die Eucharistie? Welchen Stellenwert hat das Abendmahl? Wie wichtig ist Jesus? Wie wichtig sind die Kirchen als Kulturträger? Und wie billig ist es, das alles irgendwie, ehrlich gesagt, lediglich in den Dreck zu ziehen und lächerlich zu machen? Was geben wir denn damit auf? Auch diese Frage ist ja durchaus damit verbunden.
Ja, wir machen auch aus meiner Sicht als Christ Gott sehr klein. Gott ist kein weltlicher Herrscher, der beleidigt werden kann, der sich dadurch entehrt fühlt. Gott ist Gott.
Also Gott ist nicht beleidigt.
Richtig.
Sondern der Betrachter ist möglicherweise beleidigt.
Denn jetzt wird ein Schuh draus. Ja. Genau, es geht um den Betrachter.
Ich gehe noch mal darauf ein, Gott wird nicht beleidigt sein. Er wäre sonst nicht Gott.
Ja.
Also er wäre kleingeistig und das kann er gar nicht sein.
Richtig.
Und im Übrigen sage ich auch, Gott hat seine Schöpfung in die Freiheit entlassen. Und der Mensch hat den Kulturauftrag. Also können wir in dieser Freiheit agieren. Ob wir nun Christen sind oder nicht, ob wir Muslime sind oder nicht, das spielt gar keine so sehr große Rolle in diesem Zusammenhang. Der Mensch agiert und er wird damit auch Fehler machen und Abstoßendes produzieren, das ist gar keine Frage. Damit verbunden ist, noch einmal sage ich es, für uns der Auftrag, sich damit auseinanderzusetzen. Das prägt Kultur, das macht Kultur. Durch Verbote werde ich da nichts erreichen, sondern viel eher durch das aktive Betreiben und Begründen dessen, was ich anbieten möchte.
Und ich möchte davor warnen, Kunst moralisch mit einem moralischen Wertekompass einer Gesellschaft zu beurteilen und zu verurteilen. Ich möchte davor warnen, weil das ist nicht der Ursprung von Kunst und das ist auch nicht die Aufgabe von Kunst, moralisch und political correct zu sein. Das ist nicht die Aufgabe von Kunst.
Sicher nicht.
In dem Sinne, Jan, fasse ich nochmal zusammen. Wir sind beide der Meinung, gefallen hat es uns nicht. Diese Aufführung in dem Bereich das letzte Abendmahl durch Transgender-Community. Aber wir sind beide der Auffassung, es ist durch die Kunstfreiheit geschützt und es muss auch durch die Kunstfreiheit geschützt sein. In dem Sinne, Jan, danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Hinterlasst doch bitte mal eure Kommentare unten. Wir sind beide sehr gespannt darauf, wie ihr das seht. Das war unser Beitrag dazu. Jan, ich danke dir, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal.
Mir hat's auch Spaß gemacht mal wieder.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.